guten Tag. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie dabei sind zum Weserstrand-Talk. Nach gefühlt einer endlosen Corona-Pause sind wir heute wieder da und wir wollen uns heute dem Schreiben, dem Büchern, den Lust am Lesen widmen. Und die Frage ist ja, was macht eigentlich das Geheimnis eines Bestsellers aus? Was muss ein Autor oder eine Autorin leisten, dass wir ihre oder seine Figuren im Herzen tragen, sie uns vielleicht sogar für unser Leben etwas tatsächlich zu sagen haben? Ich bin mir ganz sicher, unser Weserstrand-Gast kennt einige dieser Antworten, weiß aber auch um die Einsamkeit vor dem Laptop und wie es ist, das Leben in Worte zu packen. Herzlich willkommen, die Kolumnistin und Bestseller-Autorin Ildikó von Kürti. Hallo Ildikó!
Wie schön, hallo.
Schön, dass du da bist. Ich würde dich so gerne umarmen.
Fühl
und
dich
darf
umarmen.
Es nicht. Ja. Wir könnten uns den Rücken reiben oder Rückenkuscheln.
Oh ja, das wäre jetzt auch ein schön.
Eine neue Art von Corona-Begrüßung. Wie geht's dir?
Sehr gut. Sehr gut. Ich freue mich, unter Menschen zu sein. Ich freue mich auch mal nicht bei meiner Familie zu sein.
Ja, du hast Ausgang.
Ja,
Corona-Ausgang sozusagen. Ja. Und wir haben es immer wieder verschoben, weil wir auch nicht wussten, wann wir anfangen können. Bei Autoren weiß man ja nie, sind sie mittendrin im Schreiben, ist gerade ein neuer Bestseller abgeschlossen oder bist du auf Ideensuche? Wie ist das Stadium gerade bei dir?
Die Ideen haben mich gefunden. Ich bin, es ist tatsächlich schwieriger zu erklären als sonst, weil ich ein Projekt mache, was nicht nur mit Schreiben zu tun hat. Insofern bin ich mittendrin zwischen Hören, Suchen, Sehen, Machen, Schreiben, Redigieren
okay.
und
aber du hast alles. Jetzt Zeit, eine Stunde ein bisschen Kopf runterfahren und vielleicht können wir über das neue Projekt noch reden. Ich freue mich, dass du da bist und bitte dich auf unsere Couch im Weserstrand.
Sehr gespannt auf mein Wohnzimmer hier.
Auf dein kleines Wohnzimmer. Hast du so eine Ledercouch zu Hause? Bitte schön.
Darf ich mal einmal gucken?
Ja, das sind Bilder, die du eigentlich kennen solltest, teilweise von Buchcovern.
Also so sieht es jedenfalls aber nicht in meinem Wohnzimmer aus. Da stehe ich jetzt nicht sozusagen so Selbstbeweihräucherungsaltare
von Plakate von deinen Bestsellern,
nein.
dachte ich, auf dem Weg zur Küche oder zum Bad.
Nein.
Ildikó, schade, wir kennen uns, deswegen duzen wir uns. Ist das in Ordnung für dich?
Ist völlig für mich völlig in Ordnung. Oder wollen wir uns das Sie anbieten?
Nein,
nach unserer langen Freundschaft.
Wir bleiben beim Du. Was schenkt dir das Schreiben?
Also ich möchte nicht romantisch beginnen, denn es ist ja, es schenkt mir unter anderem Geld.
Weil das ist ehrlich.
Ja, weil also das heißt, also ich finanziere mich und große Teile meiner Familie durchs Schreiben. Aber das geht natürlich weit darüber hinaus, weil ich schon eben, also bevor ich fürs Schreiben Geld bekam, war es für mich schon eine Möglichkeit, im Grunde über mich hinauszuwachsen. Oder vielleicht besser formuliert, Gedanken in mir selber durch das Formulieren auf Papier überhaupt erst greifbar zu machen. Und ich glaube, dass das vielen so geht, dass man, wenn man sich die Mühe macht, in sich hineinzuhören und es rauszulassen auf Papier, man auf einmal klüger ist, als man dachte.
Also wenn ich eine Einkaufsliste schreibe, bin ich es, glaube ich, nicht. Aber wir reden jetzt von...
Die lässt man ja im Zweifel auch dann noch zu Hause liegen. Grübel, Auberginen oder...
Aber es gibt ja Autoren, die, wenn sie dann schreiben, schauen in Abgründe oder gehen tatsächlich an ihre Lebenswunden vielleicht. Würdest du sagen, das passiert dann auch beim Schreiben oder ist es eher der neugierige Blick auf all das, was eben unser aller Leben mit dem Alltag auch ausmacht?
Sowohl als auch, das kommt sehr darauf an, zu welchem Zweck ich schreibe und was ich gerade schreibe. Also gerade im letzten Buch war das so, dass mir das zeitweise wirklich selber so nahe gegangen ist, dass es zu unangenehmen Szenen führte.
Zufällig hier.
Zufällig liegt es da.
Es wird sein. Ein sehr erfolgreiches letztes Buch, muss man sagen.
Was unter anderem auch daran lag, dass ich mich zum ersten Mal eigentlich rangetraut habe an die Themen, die jetzt ja leider im langsam älter werdenden Leben eine Rolle spielen. Also das ist Abschied, Tod der Eltern, Krankheit. Jedenfalls, was ich erzählen wollte, ich schreibe in Hamburg bei den, in der Bibliothek der Juristen, das ist so ein toller Glaskasten, jeder sieht jeden und vor Corona schrieb ich da und bin dann aber so bewegt durch mein eigenes Schreiben und mein Mitgefühl mit meinen Protagonistinnen, dass ich sehr oft weine.
Das ist für
Schreiben.
Juristen natürlich eine Herausforderung.
Der Jurist als solcher ist irritiert dann, auch die Juristin. die haben sich jetzt schon an mich gewöhnt. Das Weinen ist nicht so schlimm. Ich lache auch, weil ich mir meine Witze immer so wahnsinnig lustig finde. Lache auch immer wieder, also auch wenn ich was Korrektur lese, lache ich auch immer wieder, weine auch immer wieder. Also das ist für die Juristen in Hamburg aber mittlerweile schon sozusagen
das
täglich
Brot.
Das
ist die Frau von Klöti, die in der Ecke sitzt die und ihr nächste Bestseller schreibt.
Genau.
Aber würdest du sagen, es ist ein lebensbegleitendes Schreiben, also in der Lebensphase, in der du bist, finden dann auch viele deiner Arbeiten statt?
Ja, da bin ich eine große Freundin des Weges des geringsten Widerstandes. Das heißt, ich bediene mich eigentlich immer an meinem Leben oder an den Leben, die mich umgeben. Und so habe ich das immer gehalten, auch mit meinen Sachbüchern.
Das heißt, muss ja auch immer was passieren. Ich meine, kann ja auch mal so langweilige Lebensphasen geben, die vielleicht nicht buchtauglich sind. Dann
kann man sich ja immer noch was ausdenken.
Ja.
Also ich schreibe jetzt nicht eins zu eins meine Romane ab von meinem Leben. Oder es ist ja immer eine große Mischung aus erlebt, erlogen, geklaut von anderen Leben. So entsteht ein Roman. Aber ich habe ja auch Sachbücher geschrieben. Ist mir ja passiert, dass ich auf einmal schwanger war und dachte, boah, das ist aber was, also passiert zwar jedem, vielen, nicht jedem und schon gar nicht jedem, aber dachte ich, das muss verwertet werden. Und daraus habe ich dann ein Sachbuch gemacht.
Wann merkst du denn, dass das Material ist, was verwertet werden kann? Ich stelle mir vor, du gehst mit so einem, korrigier mich, wenn ich das falsch einschätze, mit so einem Autoren-Scanner-Blick durch dein Leben, sagst, das könnte was sein?
Wann spürst du das? Phasenweise. Die Phase beginnt, wenn ich denke, also kurz nachdem ich ein Buch abgeschlossen habe, denke ich, mir fällt nie wieder was ein. Und ich sollte den Beruf wechseln und auf jeden Fall was machen, was nichts mit Sprache zu tun hat. Das gelingt mir alles nie wieder. In der Phase.
Ein schrecklicher Zustand ist das ja.
Ja, es ist nicht so schön. Ich habe dann einen hanseatischen Mann, der mich auf denkbar uncharmante Weise daran erinnert und sagt dann so, ja, das ist ja genauso wie beim letzten Mal. Sag ich, ja, Sven, aber diesmal ist es ernst. Ja, genauso wie beim letzten Mal. Also, aber es fühlt sich dann immer ganz bedeutsam an.
Und du fühlst dich nicht ernst genommen,
ja? Durchaus nicht ernst genommen, ja. Wobei ich das ganz richtig finde. Also ich glaube, mein Mann ist nur noch deswegen mein Mann, weil er ziemlich genau weiß, wann er mich besser nicht ernst nimmt. Und ja, das insofern gibt es die Phase, wo ich Angst habe vor dem nächsten Buch. Und dann gibt es aber bisher, toi, 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 aber diesmal, glaube ich, gelingt es nicht. Es fühlt sich diesmal so an, als würde es nie wieder was werden, ganz ernst, dass dann vielleicht irgendwann eine Regung sich da bewegt in mir und ich wieder tatsächlich anfange zu überlegen, was wäre buchtauglich, was könnte Stoff sein fürs nächste Buch. Und wenn das kein Abschreibbuch ist, also im Sinne von, ich schreibe mein Leben ab, wie zum Beispiel bei meinem Hundebuch, da habe ich einen Hund bekommen und geschildert, wie es ist, wenn man Welpenmutter wird und auf Hundewiesen die Unterhaltung.
Hilde ist so ein fantastisches Buch gewesen darüber, weil wir beide Hundebesitzer sind, müssen wir nachher noch ausführlich reden, weil du natürlich etwas ganz Wunderbares gesagt hast. Du warst noch nie jemand, korrigiere mich, wenn ich das falsch sage, die wegen ihres Stylings und des Outfits auf dem Bürgersteig total gelobt wurde. Und als du dir einen Hund angeschafft hast, ging es mit dem Styling noch mal rasant bergab. Da hat man immer so fiese Regenjacken und Gummistiefel. Da müssen wir nachher noch mal drüber.
Aber jetzt werde ich immer für meinen Hund gelobt.
Ja.
Aber oh, ist der süß und wie puschelig und so. Und
dann ist auch egal, was man anhat. Aber wie würdest du das Genre beschreiben, für das du schreibst? Wer sind deine Leser und Leserinnen?
Das ändert sich über die Zeit. Und wobei die ändern sich über die Zeit. Also ich glaube, dass viele Leserinnen mir treu sind seit 20 Jahren. Ich habe vor 20 Jahren mein erstes Buch geschrieben, Mondscheintarif. Und die sind ja mittlerweile auch mit mir älter geworden. Die waren damals 30 und jetzt sind sie auch Anfang 50, so wie ich. Und deswegen kann ich das gar nicht sagen. Im Zweifelsfall sind sie immer in der Phase, in der ich auch gerade bin. Und das heißt so, wenn mir was hinfällt, dann hebe ich es nachmittags erst wieder auf. Und all das, was das Leben einem so nimmt und aber auch schenkt, wenn man so langsam in die Jahre kommt.
Und das hat was Melancholisches, es hat aber auch was Schönes. Es hat Momente, in denen auch du als Autorin und die Leserinnen und Leser dann mit auch lachen können. Aber der Rhythmus ist so ein bisschen immer alle 2 Jahre, habe ich den
Eindruck. Ja, alle 2, 2,5 Jahre.
Guter Rhythmus zu sein.
Ja.
Darf man den nicht durchbrechen oder hat sich das einfach bewährt?
Das hat sich insofern, das ist keine sozusagen verlegerische Entscheidung. Ja. Das ist tatsächlich eine Entscheidung, die diesem Gefühl geschuldet ist, ah ja, okay, jetzt kann ich wieder. Ich muss mich sozusagen so ein bisschen wieder auftanken. Diesmal ist es anders, weil ich jetzt, habe das gerade angedeutet, so eine andere Sache zwischengeschoben habe. Ich wage ein Experiment. Nach 20 Jahren entferne ich mich ein bisschen vom Schreiben. Und
lässt vielleicht andere schreiben.
Genau.
Aber auch andere
schreiben. Ja. Ein bisschen jetzt schon einschieben, wo der Roman eigentlich noch relativ noch nicht so lange her ist, jetzt ein Jahr her, dass der erschienen
ist. Deswegen ist der Abstand ein bisschen kürzer.
Ja.
Aber das ist vielleicht ein ganz gutes Stichwort. Wir haben nämlich beim Weserstrand, das weißt du vielleicht nicht, klar, haben wir 60 Minuten Zeit, uns miteinander zu unterhalten, was ja ein wunderbarer Zeitrahmen ist, aber gleichzeitig auch immer das eine oder andere Momentum, wo wir dann den Gast bitten, nochmal zu schauen. In diesem Fall möchte ich dich bitten, auf diese Tafel da zu schauen. Das Spiel heißt »Die anderen und ich«. Du hast eine Brille auf, ich weiß nicht, kannst du es lesen oder willst du näher ran?
Nee, ich kann es lesen.
Komm, wir können auch näher rangehen.
Ich sehe nur die untere Ecke nicht, weil da...
Wir gehen hin, dann kannst du es lesen.
Ja.
Und unter Applaus gehen wir natürlich nochmal
unter Applaus, ja,
schöner,
wunderbar.
Ja? Es sind die Namen, vielleicht stellst du dich dahin so ein bisschen neben die Tafel. Die Namen, die du hier siehst... Sind es Leistungssportlerinnen, sind es Politikwissenschaftlerinnen oder würdest du eher sagen, es sind...
Alles Kanzlerkandidatinnen,
glaube ich. Alles Kanzlerkandidatinnen, genau. Charlotte Link, Nele Neuhaus, Ildiko von Kürti, Susanne Fröhlich, Gabi Hauptmann. Also alles Autorinnen, auch aus dem deutschsprachigen Bereich, die auch am Buchmarkt veröffentlicht haben. Bist du jemand, der die Konkurrenz beobachtet?
Nein.
Ildiko?
Nein.
Du checkst nicht, was die anderen machen, wie viele Fernsehkollegen die Quoten vergleichen.
Nein, das mache ich nicht. Also
Schon mal ein Buch gelesen von
Ich habe etliche Bücher gelesen, aber nicht zur Konkurrenzbeobachtung.
Sondern?
Teilweise aus ernsthaftem Interesse, teilweise, weil ich zum Beispiel Susanne Fröhlich interviewt habe zum Thema Wechseljahre. Gott, das war unerfreulich, ehrlich.
Für Susanne oder für dich?
Gabi Hauptmann habe ich für einen Stern, Gabi Hauptmann habe ich vor vielen Jahren für einen Stern interviewt. Hera Lind habe ich, als ich selber noch nicht schrieb, vor bestimmt 30 Jahren, da war sie gerade super vibe-mäßig am Abheben.
Bevor sie dann mit dem Kapitän auf große Fahrt gegangen
ist. Ja, da lebte sie noch in Köln mit ihrer Familie.
Da war noch alles
war heil. Ja.
Rita Falk ist noch nicht ganz so lange dabei.
Kenne ich nicht, kann ich nichts zu sagen. Charlotte Link lese ich aus Prinzip nicht, weil ich, weil sie so gut schreibt. Sie schreibt ja Krimis und das geht mir zu nah und hat auch oft was mit Kindern zu tun. Ich habe einmal neulich noch mal versucht, eine Seite zu lesen, hat mich gleich wieder 3 schlaflose Nächte gekostet. Das ist also Werbung für Charlotte Link, wer starke Nerven hat.
Aber erst seitdem du selber Kinder hast, fällt es dir schwierig, dann was...
Ja. Okay. Ja, also das ist mir zu gruselig. Andrea Sawatzki kenne ich als wunderbare Schauspielerin eher. Nele Neuhaus ist auch eine Krimi-Autorin.
Gut, ich glaube, du bist gut gewappnet
Die fällt natürlich insofern raus, weil sie bekanntermaßen Harry Potter geschrieben hat. Und das habe ich alles mehrfach gelesen. Und dann auch noch mal vorgelesen.
Spiel geht jetzt so, Ildiko.
Ach, Spiel auch noch.
Ich zeige dir einen Titel und du müsstest es rangehen und gucken, ob du das kennst. Okay, du bist schon bereit.
Ja,
okay, weil du den kennst. Ausgemustert ist von Susanne Fröhlich. Sturmzeit ist von
Charlotte Link. Das habe ich übrigens gelesen.
Warte,
das
ich ist muss ja auch kein. Gucken,
das ist ein toller. Ja. Das ist uralt. Das habe ich gelesen.
Ja, da kommen
eine
auch
ganze
keine Kinder
Trilogie
vor.
Oder
Schaumküsse.
Ja. Muss ich mal abwarten, was übrig bleibt. Das weiß ich.
Ja.
Nele Neuhaus.
Die Lebenden und die Toten. Ihr seid natürlich eingeladen.
Muss ich abwarten?
Musste abwarten. Nicht so schnell, warte, ich muss das erst mal lesen, was stand denn da drauf? Es ist kein Zeitspiel, Ildiko. Du kriegst, du gewinnst.
Doch, ich möchte gerne wieder über Harry mich reden, Potter. Deswegen ist es für mich sehr wohl ein Zeitspiel.
Du willst über dich reden. Eine Handvoll Männlichkeit.
Ah ja,
immer mit Männchen ist immer Gabi Hauptmann, ne? Der impotente Mann fürs Leben gesucht und so weiter.
Aber Moment, das ist Hera Lind, die macht jetzt diese True Stories.
Unzertrennlich.
Das ist vom Cover her Dora Held.
Guck, sind das eigentlich deine Füße in der
Badewanne? Das sind meine Füße in der Badewanne.
Und trägst du noch diesen dunklen Nagellack?
Ab und zu.
Ja,
ja. Damals noch selbst lackiert, damals kam ich noch an meine Füße.
Ja.
Jetzt ist es irgendwie weit weg auf einmal. Meine Beine sind länger geworden.
Okay, was hast du noch im Angebot? Andrea Sawatzki?
Das weiß ich nicht. Das kann ich nur raten.
Ja, richtig.
Schaumküsse von dir?
Der Name fängt auch mit SCH an.
Moment, du bist ja auch hier.
Ja.
Nee, Moment.
Ganz warte mal. Zufällig.
Dich habe ich ja ganz
Nein, 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 das war schon alles
war
richtig.
Das richtig.
Warte. Der hing schon? Nein.
Aber Schaumküsse ist doch nicht von dir.
Doch.
Das ist von dir?
Zufällig mit reingerutscht, ich weiß auch nicht.
Das ist aber, das ist aber ewig her.
Ja, ist ewig her, ist für die ARD verfilmt worden, aber ewig her.
Okay,
vielen Dank, nicht schlecht
ausgerechnet
dafür,
dass
du keine Konkurrenzbeobachtung machst, hat das einen Applaus verdient, weil du hast wirklich schnell und alles konkret getroffen. Bist du denn ehrgeizig, was Verkaufszahlen angeht und was Bestsellerlisten angeht?
Wenn das Buch erschienen ist, ja. Vorher versuche ich das auszublenden. Also ich versuche nicht für eine große Zielgruppe zu schreiben.
Wie geht das Ausblenden? Erwartungen auch nicht zu erfüllen?
Ja, das geht. Das ist schwierig zu Anfang. Also sozusagen, ich muss mich tatsächlich in ein Kämmerlein zurückziehen und die Zielgruppe auch außen vor lassen und dann sehen, dass ich, da ich ja sehr nah an meiner Zielgruppe bin, also in all dieser Durchschnittlichkeit, und ich meine das im besten Sinne, also ich empfinde mich als relativ durchschnittlich und meine das nicht wertend, sondern eher positiv, kann ich mich eigentlich ganz gut auf mich verlassen. Das heißt, wenn ich was gut finde, dann finden das meistens auch sehr viele andere gut. Ich habe auch jetzt noch nie einen Trend kreiert oder so, weil ich... Ich so eher so ein Massengeschmack.
Aber das heißt, du vertraust dir.
Ja, ich kann mir vertrauen, dass das, was ich gut finde, ist niemals selten. Ja, kann man, glaube ich, so sagen.
Ja, das ist ein ganz spannender Blickwinkel, weil ich kann mir vorstellen, dass der Rucksack des Erfolges eben auch ganz schön auf den Schulterblättern drücken kann, wenn man eben weiß, jetzt zum Beispiel dein letztes Buch, du hast es selber gesagt, war eben sehr erfolgreich. Und das kann man natürlich auch prüfen, wenn man auf die Listen guckt, dass dann das nächste auch noch besser oder mindestens genauso gut werden muss.
Ja, die Hoffnung habe ich natürlich, aber die habe ich nicht beim Schreiben. Hier war es zum Beispiel so, bei dem letzten Buch, bei Es wird Zeit, habe ich mich ganz bewusst, und zwar auf den ersten Seiten, ich kann das rauslesen, wenn ich die ersten Seiten sehe, kann ich genau sagen, wo ich mich zurückgelehnt habe und gesagt habe, ich mache es jetzt anders. Ich gehe jetzt nicht den Weg, den ich in den anderen Büchern jetzt weitergegangen wäre, weil es mir auch noch entsprochen hat, sondern ich habe richtig bei der ersten Szene gemerkt, hier scheiden sich jetzt die Wege.
Und das hat sich beim Schreiben entwickelt.
Das hat sich beim Schreiben entwickelt, weil ich gemerkt habe, ich bin das nicht mehr. Ich bin nicht mehr das letzte Buch. Und dann wurde das auch rasant traurig zwischendurch.
Aber das klingt ja wie ein sich Neues öffnen oder nochmal sich selbst auch anders annehmen oder auch dem Leser und der Leserin anbieten.
Ja,
wollen wir wieder, kannst du reden? Und
ja, ich kann alles gleichzeitig. Ich kann auch essen und am besten kann ich essen und reden. ja, das war tatsächlich eine für mich total wichtige und wegweisende Entscheidung zu sagen, ich schreibe dieses Buch ganz nah an mir und meinen Empfindungen und meinen eben mittlerweile doch fundamentaleren Sorgen.
Kann man das wie eine neue Offenheit nennen? Weil du bist ja schon auch in anderen Büchern sehr, sehr offen gewesen. Du hast Persönliches offenbart, du hast gesagt, du hast auch stibitzt und geguckt und recherchiert, klar. Aber ist das neu?
Ich habe immer offen geschrieben. Und also zum Beispiel mein erstes Buch, Mondscheintarif, das war eigentlich ähnlich. Das war ein phänomenaler Erfolg, der sich so langsam rumsprach. Es gab keine Werbung, nichts, ich habe das geschrieben und ich habe das aus mir herausgeschrieben.
Es gab kein Instagram, es gab kein Facebook.
Es gab nichts und es hört überhaupt nicht auf, sich zu verkaufen. Auch damals habe ich so den Ton und den Nerv getroffen. Mhm. Und zwar ohne Kalkulation vorher, sondern indem ich möglichst nah an dem geblieben bin, was mich bewegt und wie ich die Welt sehe. Und das habe ich immer gemacht. Aber jetzt hatte ich quasi die Wahl, oder letztlich hatte ich sie dann doch auch nicht, zu sagen, jetzt wird's ernst. Mhm. Macht meine Zielgruppe das mit? Das deutete sich in den letzten Büchern an, aber diesmal habe ich das wirklich kompromisslos so aufgeschrieben.
Und damit bist du ja auch bei dir dann total, im Schreiben. Und total, das ist ja eigentlich ein ganz beruhigender total, Zustand.
Aber diesmal wirklich mit der großen Sorge, gehen die diesen Weg mit? Und der Erfolg, dieser wirklich extreme Erfolg dieses Buchs, zeigt mir, dass die Frauen, ehrlich gesagt, eigentlich vielleicht, das war überfällig, dieses Buch, das, weil es genau diese Tonlage und diese Seelenlage der älter werdenden Frau, glaube ich, ganz gut getroffen hat.
Dann, ich habe vorhin bei der Anmoderation gesagt, vielleicht kennst du es auch, diese Einsamkeit am Laptop oder beim Schreiben vor diesem berühmten weißen Blatt. Gab es denn in dieser neuen Ausrichtung dann kein Zögern und keine Einsamkeit, kein Stocken?
Doch, das ist aber sozusagen unabhängig vom Thema, gibt es die immer, diese Phasen.
Das machst
sind
du
manchmal nur Momente, manchmal sind es auch Tage, wo es nicht fließt und ich da sitze und...
Kriegt deine Familie das dann mit? Merken die, jetzt wird die Mutti so ein bisschen unruhig?
Na, ich schreibe ja nicht zu Hause. Das dauert meistens nicht so lange, weil ich mittlerweile weiß, dass ich das aussitzen muss. Und zwar nicht... jemand malt, macht, glaube ich, ein Porträt von mir.
Klingt so.
aussitzen, sitzen bleiben, aushalten, nicht bügeln, nicht essen. Deswegen sitze ich in der Bibliothek, weil ich da mich nicht ablenken kann. Also auf keinen Fall essen, dann kommt kein Gedanke mehr zu mir. Und insofern sitzen bleiben, ausharren, möglichst nicht verzweifeln und hoffen auf die nächste Gedankenwelle.
Was würdest du denn sagen, woher kommt deine Liebe zum Wort? Du hast als Journalistin gearbeitet für den Stern, du schreibst Kolumnen für die Brigitte, du schreibst natürlich jetzt eben auch Bücher, Sachbücher, Romane. Was ist die Quelle dieser Liebe zu den Worten?
Also erstmal waren die Worte die einzigen, die mich zurückgeliebt haben, was man von Zahlen nicht sagen kann.
Das kenne ich.
Also ich glaube, da lag ein Talent und dann war mein Umgang mit Worten auch tatsächlich so eine Art Notwehr, weil mein Vater blind war. Und das heißt, ich konnte mich nie mit Blicken verständigen. Ich musste immer sagen, was ich sehe. Ich musste immer Hallo sagen, ich komme rein. Ich bin schlecht gelaunt, ich bin gut gelaunt. Also für meinen Vater war jemand, der nicht sprach, nicht da. Und insofern habe ich, mein erster Satz war Vorsicht, Stufe. Ich musste immer gucken und was sehe ich und wie kleide ich das in Worte?
Und deine Mutter war als Buchhändlerin tätig, von daher ist es natürlich auch noch eine Person gewesen, die sicherlich Einfluss hatte auf diese Leidenschaft für die Bücher und für die Worte. Jetzt haben während der Corona-Zeit natürlich auch viele Buchhändler eine schwierige Phase gehabt. Wie ist es dir denn gegangen in diesen Monaten? Es ist ja noch nicht vorbei.
Also erstmal habe ich mich von diesen wunderbaren BuchhändlerInnen mit Büchern versorgen lassen, die ja auf die tollsten Ideen kamen und mit Rädern, mit Obstkisten vorne durch Hamburg fuhren und ihre wunderbare Ware von Kunde zu Kunde gefahren haben. Mir ist es arbeitsmäßig schlecht gegangen, weil ich mich nicht von meiner Familie entfernen konnte, was ich brauche, um mich auf die Arbeit zu besinnen. Ich kann mich schlecht abgrenzen.
Klingt nach einer Überdosis Familie.
Ja, ich glaube, dass ich das dieses Problem mit vielen Müttern teile. Mein Mann macht die Tür zu und dann hat der keine Familie mehr. Ich mache die Tür zu und wenn es klingelt, mache ich sie wieder auf und frage, wer war's? Oder auch wenn mein Mann da ist, man möchte ja wissen, nachher ist es DHL, ist was für mich gewesen. Oder ich höre, wie sich die Kinder zanken, denke ich, oh, schaue ich mal lieber nach, vielleicht kann ich mich einmischen, ich mische mich gerne ein. Das macht mein Mann nicht, der arbeitet wunderbar, auch in Anwesenheit der Familie, mir ist das nicht gelungen. Ich muss wirklich weggehen, um mich da, darauf konzentrieren zu können.
Und ist die Möglichkeit jetzt wieder da oder ist die Situation noch so, wie du sie gerade beschreibst?
Jetzt ist die Möglichkeit wieder da. Ich brauche sie jetzt nicht so sehr, weil ich gerade eine andere Art von Arbeit mache. Ich erzähle keine lange Geschichte. Mhm. Ich muss kurze Sachen schreiben, ich muss organisieren, ich habe Dreharbeiten zu betreuen. Und insofern ist das eine Arbeit, die ich ganz gut mit Familie gleichzeitig machen kann, weil ich diesen langen Bogen nicht spannen muss.
Und Homeschooling ist auch vorbei.
Homeschooling ist auch vorbei, glücklicherweise, weil für mich das Schlimmste am Homeschooling war, dass meine Kinder rausgefunden haben, was ich alles nicht weiß. Das ist sehr viel.
Konntest du irgendwo wieder Punkte gut machen oder einen Bonus sammeln?
Ich glaube nicht. Also es war auch diese Anspannung. Ich immer im Arbeitszimmer, ich bin ja immer ansprechbar und dachte, gleich kommt wieder einer rein und fragt mich irgendwas so zum Thema Wahrscheinlichkeitsrechnung. Ich denke so, wie wahrscheinlich ist es, dass ich dir irgendwas zum Thema Wahrscheinlichkeitsrechnung sagen kann? Null.
Hilfst du ihnen bei Deutsch?
Das ist eigentlich noch nichts, wo man... das ist ein Deutsch, das kann ich auch nicht. Ich kann ja keine Rechtschreibung und keine Zeichensetzung und so. Da bin ich nicht gut drin.
Du hast das Korrekturprogramm dann auf dem Laptop, oder?
Ja, da kommt es ja auch nicht so... Also, die Rechtschreibung ist nicht unwichtig, aber das ist jetzt sozusagen nicht das, was mir am wichtigsten ist am Schreiben, die Kommas richtig zu setzen.
Und dafür hat man natürlich dann auch einen Lektor oder eine Lektorin, die dann nochmal mit drüber
schaut. Ja, ich will das nicht schlecht machen. Natürlich ist das wichtig, nur ich denke beim Schreiben nicht daran, oh Gott, ich google jetzt mal die Kommaregel. Das mache ich dann nachher. Oder?
Aber bist du jemand, der dann ruhig bleibt in so einer Situation? Über Wochen wart ihr zusammen eben als Familie. Klar, man will sich einmischen, man will die Tür aufmachen, man kann sich nicht so gut abgrenzen. Also, du wirkst immer so, als könnte man dich nicht aus der Ruhe bringen, gesegnet mit einer guten, fetten Portion Humor, oder gehst du auch mal richtig...
Das ist ja wirklich interessant.
Kannst du ungeduldig werden?
Ich glaube, meine Freundin Susanne ist hier, die lacht sich gerade kaputt. Guck, die lacht sich kaputt, dass man mich nicht aus der Ruhe bringen könnte. Wir haben uns eben noch angeschrien im Auto, weißt du noch? Also freundschaftlich.
Weil du zu langsam fährst, oder nee, warum?
Angeschrien, weil wir sehr laut wurden, weil wir so gelacht haben über unsere Partner. Okay, also man kann mich leicht aus der Ruhe bringen, aber Corona ausgerechnet war ja für jemanden wie mich, der so wahnsinnig gern zu Hause ist, ich bin ja überängstlich, ich habe auch immer Angst, dass meinen Liebsten was passiert und da meine Liebsten ja alle zu Hause waren, hatte ich auch keine Angst mehr, dass denen was passiert. Das war insofern optimal, ich kam zwar nicht zum Arbeiten, aber ich habe sehr viel gekocht. Ich würde sagen, 3/4 davon selber aufgegessen. Insofern kam das meinem gemütlichen Gemüt entgegen. Und ich hatte keine Existenzängste. Das möchte ich jetzt noch mal einmal sagen, dass das natürlich auch hilft, ne? Wenn man nicht existenziell bedroht ist, weder durch die Krankheit jetzt als auch durch die finanzielle Not, die entstehen kann.
Und was heißt das? Du hast gerne alle um dich, weil du sonst so viele Ängste hast. Das heißt, du bist dann eher eine ängstliche Mutter, wenn du die Kinder loslässt morgens zur Schule oder immer, wenn sie unterwegs sind mit dem Fahrrad.
Immer. Ich habe immer
Angst. Wie real sind die Ängste?
Ich habe ja immer und vor allem Angst. Du kannst mich mal fragen, es wäre, glaube ich, kürzer jetzt zu sagen, wovor ich keine Angst habe.
Ich habe mich ja gewundert, dass du die Treppe runtergekommen bist, ich dachte, du hast Höhenangst.
Ja, aber das ist noch, die Höhenangst beginnt höher. Aber ich mache mir sehr viele Sorgen und eigentlich bin ich immer erst zufrieden, wenn alle zu Hause sind, Tür zu und dann
geht dein Adrenalinspiegel runter. Das heißt, eigene Ängste übertragen sich dann auf andere.
Nee, meine Kinder sind zum Glück nicht ängstlich und mein Mann schon mal gar nicht. Aber ja, ich war auch nie ein mutiger Mensch. Ich bin auch nicht so der Abenteurertyp, muss man ehrlich sagen. Ich fahre gerne in Urlaub, am liebsten nicht weit weg und dahin, wo ich schon mal war.
Ja. Aber du bist ein Abenteuer eingegangen und hast ein neues Familienmitglied angeschafft. Guck mal, wir haben hier eine wunderschöne Hundekiste aufgebaut. Ja. Und dummerweise haben wir beide vergessen abzusprechen, dass du Hilde natürlich mitbringen kannst.
Die ist nämlich jetzt ganz allein zu Hause. Und ich war wirklich traurig. Ich hätte sie sehr, sehr gerne mitgebracht.
Okay,
das ist natürlich das Schlaraffenland.
Eine riesige Hundekiste. Und du hast ja mal gesagt, das letzte Kind hat Fell. Also du warst noch bereit, ein weiteres aufzunehmen. Hast dazu einen Bestseller geschrieben. Wir haben uns gefragt, Dog Dance oder was kann Hilde eigentlich? Was leistet ein Hund in der Familie von Kürti?
Also Hilde hat ein wunderbares Leben. Die muss gar nichts leisten. Hilde ist da. Und wenn es klingelt, bellt sie. Das ärgert meinen Mann.
Der mag keine bellenden Hunde.
Nee, mein Mann mag gar keine Hunde.
Dann ist es ja eine gute Voraussetzung, dass ihr euch einen Hund angeschafft habt.
Ja, das war auch schwierig. Und ich dachte so, ich hatte immer so diese romantischen Geschichten gehört. Oh, dann kommt der kleine Welpe und dann sieht der Mann den Welpen und dann schmilzt er so dahin. Das war nicht der Fall. Und Hilde ist bis heute, ist ja so lustig, wie wir früher auf dem Schulhof, sind die Typen, die einen mit dem Arsch nicht angeschaut haben, die fand man immer am geilsten und hat immer, oh, guck mich mal an und ich bin so hübsch. Und
sie
so
ist Hilde mit meinem Mann. Immer noch.
Oh, Svenny, hallo, guck mal. Und dann kuschel, kuschel. Er so, oh, komm, lass mal den Hund weg. Also ich glaube, Hilde ist glücklich in dieser unerwiderten Liebe. Ich habe nicht den Eindruck, dass sie da große seelische Not leidet und...
Hilde ist ein sogenannter Hybridhund und der Deal, dass Hilde überhaupt in deine Familie kommen konnte, fand auf einer Raststätte statt. Das klingt so ein bisschen halbseiden. Hilde ist natürlich von einem offiziellen Züchter, aber es gibt diese Geldübergabe und Tankstellen-Story in Bezug auf Hilde.
Ja. Ich bin mit meinen Söhnen da hingefahren, um den Hund nur anzuschauen.
Ja, klar.
Und dann
mit zwei Kindern zum Züchter nur mal gucken.
Ein Feiertag. Und dann hatten wir uns auch, oh, die ist ja süß und so. Und hatten uns entschieden, dann hatte ich nicht genug Geld mit. 1.000 Euro sollte der Hund kosten. Und ich hatte 500, konnte ich abheben. 500 darf man abheben und mehr kann man nicht abheben. Und es war Feiertag, ich konnte also auch nicht zu irgendeiner Bank gehen. Ich kriegte kein Geld. Und der Züchter, der war doof. Ich fand den sowieso doof, aber da war er noch erst recht doof. Sagte, er hätte sehr viel schlechte Erfahrungen gemacht. Er würde uns den Hund nicht geben. Dann müssten wir halt nochmal kommen. Das war aber sehr weit weg von meinem Wohnort. Und ich so, meine Kinder, das können Sie mir doch nicht antun. Ich so, voll Tränendrüse. Nein, hat er nicht.
Aber du hättest doch das Geld überweisen können. Und der wusste auch nicht, wer du bist. Alles nichts.
Nein,
kein Vertrauen.
Nein, der war Westfale von schlechtesten Sorten.
Also in Bremen wäre dir das nicht passiert.
In Bremen wäre mir das nicht passiert.
In Bremen wäre das nicht so. Nee.
Hatte ich kein Geld und dachte, was mache ich jetzt? Und dann habe ich Zivilisten gefragt. Ich bin wirklich in die Tankstelle.
Zivilisten belästigt. Zivilisten.
Ja. Bin in die Tankstelle, da war so eine Schlange, die holten sich die Brötchen. Dachte, kann mir jemand 500 Euro leihen?
Gut, du bist nicht bescheiden, sonst wenn man als Zivilist hier am Bremer Hauptbahnhof fragen, die nach 1 bis 5 Euro. 500 ist schon.
Und dann also so drei guckten so, als hätten sie mich gar nicht gehört. Die anderen guckten irritiert. Eine, dann sagte ich, na gut, dann nicht. Dann bin ich rausgegangen, kam so eine Studentin hinter mir und sagte, es täte ihr so leid, sie hätte nicht so viel Geld. Und dann sagte sie, aber gucken Sie mal, der da hinten, der fährt einen BMW. Mercedes, jetzt, Quatsch, war natürlich ein Mercedes, fällt mir jetzt ein.
Wollte gerade
fällt
sagen.
Fällt mir jetzt, das war ein ganz toller Mercedes. Der hat bestimmt Geld, meinte die Studentin. Sagt, ja, da haben Sie bestimmt recht. Dann guckte ich, der hatte so einen Einteiler an und ich dachte, oh Gott, der ist
Einteiler?
Wahrscheinlich...
Ja, so ein Einteiler? So ein Jumpsuit oder
was? Naja, so ein, eigentlich sah der ein bisschen aus wie ein Monteur.
Ja.
Ich dachte, wahrscheinlich ist es ein Mercedes-Reparateur. Und dann habe ich den angesprochen und dann sagte der, ja, er hätte auch schon wirklich schlechte Erfahrungen gemacht. Aber und ich sagte, gucken Sie, meine Kinder und der Welpe, ich habe hier ein Foto von dem Welpen. Und ja gut, dann ist er mit mir, er hatte jetzt auch zufällig keine 500 Euro dabei. Dann sind wir zur Sparkasse gefahren, er hat Geld abgeholt. Auf der Motorhaube hat er mir diese 500 Euro abgezählt und ich brauste davon, um Hilde auszulösen. Und,
hast du die Kinder als Pfand beim Züchter gelassen? Nein, oder die saßen die ganze Zeit weinend auf dem Rücksitz?
Ich habe gar nicht, also ich habe gesagt, ich kann Ihnen meinen Ausweis, ich lasse ihn alles da. Nein, dachte, jetzt hätte er sich auch entschieden, mir zu vertrauen und jetzt soll ich auch abhauen. Und er hat mir seine Kontonummer natürlich gegeben. Und so kam dann letztlich Hilde zu uns.
So sind Mercedes-Fahrer. Das ja, muss man doch wirklich mal sagen.
Ja, also. So sind Mercedes-Fahrer.
Ja.
Und auch Westfalen. Auch das war ein Westfale.
Und seitdem, wir haben es am Anfang der Sendung angesprochen, hast du jetzt nicht nur, man taucht ja, wenn man sich einen Hund anschafft, auf in eine ganz neue Welt. Ja. Hundespielzeug, Hundedecke, Hundefutter. Kochst du selber oder machst du Trockenfutter?
Nein, Trockenfutter.
Trockenfutter, ja. Mache ich
alles
auch.
Alles andere bekommt ihr
genau,
gar nicht.
Genau, das ist ein, musst du nachher mitnehmen für Hilde.
Ich alles gerne mit. Kann ich das alles mitnehmen?
Du, alles, ich glaube, drei Sachen darfst du dir aussuchen. Toll. Die Decke gehört hier zum Weserstrand, die Musik, die haben wir nur als Hundedecke jetzt toll, umfunktioniert. Super. Das Stöckchen kannst du mitnehmen.
Ach, da wird sich mein Mann freuen. Toll.
Aber man lernt doch auf einer Hundewiese Leute kennen. Das ist so wie ein anonymer Freundeskreis, den du sonst nicht hast.
Also, feste Zeiten. Das sind nicht nur Freunde, muss man sagen. Da wird auch, da sind ja auch sehr streng miteinander, die Hundebesitzer. Auch die Nicht-Hundebesitzer den Hundebesitzern gegenüber. Man eckt ja schon auch an, das muss man sagen. Zum Glück habe ich jetzt so einen süßen, puscheligen Hund, der eigentlich den Leuten keine Angst macht. Aber irgendwie ist man schon auch gerne mal Stein des Anstoßes. Aber tatsächlich, du hast recht, ergeben sich auch wunderbare Gespräche und die meisten sind nett.
Und unsere Bundeslandwirtschaftsministerin hat ja jetzt entschieden, zweimal am Tag sollte man doch mit dem Hund dann Gassi gehen. Also du weißt jetzt, was auf dich zukommt. Hilde muss auch mal raus. Ne?
Ja, das ist irgendwie so eine ulkige
skurril, Bestimmung. Oder?
Man geht muss doch man ja sowieso, aus. Wo soll denn der hinkacken? Ins Wohnzimmer? Ja. Oder? Also ist ja eigentlich eine Selbstverständlichkeit.
Und haben sich die Erwartungen, die du hattest an diesen Hund, über den du ein Buch geschrieben hast, was ein großer Bestseller wurde, viele Menschen besitzen ja in diesem Land einen Hund, hat sich all das erfüllt? Weil du hattest, ich meine, Hunde haben mich immer schon begleitet. Ja. Ich habe die von Supermärkten früher abgebunden, während die Leute dann einkaufen, habe ich die Gassi geführt und dann schnell wieder angebunden, weil ich lange Zeit keinen Hund zu Hause hatte, mir aber immer einen gewünscht habe. Und dann hat mir mein Vater irgendwann mal so einen elektrischen geschenkt, weißt du, mit so einer...
Ist ja auch nicht dasselbe,
nein,
ne?
Man will ja einen richtigen. Bis der Dackel dann kam. Aber ab Studium und so weiter, mich haben immer Hunde begleitet. Und bei dir war das eigentlich nie der Fall.
Doch, wir hatten ja immer, wir hatten Blindenführhund.
Für deinen Vater, für aber als Vater. Du dann von zu Hause ausgezogen bist.
Achso, dann nicht mehr, aber ich bin tatsächlich mit Hunden aufgewachsen. Aber das war eine andere Art von Hund. Die Hunde hatten, das waren ja Diensthunde, ein bisschen wie Personal. Also die mussten ja wirklich Leistung
Aufgabe.
Bringen. Die mussten, die waren lebenswichtig für meinen Vater. Der hing ja im wahrsten Sinne des Wortes da hinten dran und sein Leben hing an diesen Hunden. Aber insofern war das selbstverständlich für mich. Und tatsächlich hat Hilde in all ihrer Harmlosigkeit, wir hatten früher belgische Schäferhunde, die machten natürlich ein bisschen mehr her als meine Teppichfluse da. hat aber schon dazu beigetragen für mich, dass dieses runde Familiengefühl, weil für mich gehört zu einer kompletten Familie ein Hund. Und das, finde ich, ist extrem gut gelungen.
Und Hilde ist dann mit dir auf Tournee gegangen, auf Reise,
Talkshow
auf Lesereise,
und so, immer
Talkshow,
schön dabei,
die war irgendwie perfekt, sobald das Rotlicht angeht. Ich habe sie auch einmal erlebt und du machst ja etwas, wenn deine Romane fertig sind, machst du so inszenierte Lesungen und hast immer tolle Frauen, manchmal auch Männer, Harald Schmidt und Jörg Thaddäus zum Beispiel waren auch dabei, aber Bettina Böttinger, Bettina Tietjen, wer noch?
Bärbel Schäfer.
Bärbel Schäfer, wie heißt die, die den Tatort macht?
Na? Maria Furtwängler.
Maria Furtwängler, also viele, viele sind dabei. Machst du daraus eine inszenierte Lesung? Erzähl uns ein bisschen davon.
Das ist aus der Not geboren, da ich ja, wie mittlerweile hier auch bekannt ist, ein sehr ängstlicher Mensch bin, habe ich natürlich auch Lampenfieber und habe mich nie getraut, Lesungen zu machen, weil ich das einfach, ich hatte Angst. Ich hatte tatsächlich Angst, auf die Bühne zu gehen und irgendwas vorzulesen. Das war schon in der Schule mein Horror. Und dann wuchs aber mit dem Erfolg schon auch die Lust, auf die Bühne zu gehen und meine Bücher und an die Zielgruppe persönlich sozusagen an die Frau zu bringen. Und dann habe ich mir aus der Not heraus diese Show ausgedacht, die immer so aussieht, dass ich das Buch umschreibe für die Bühne. Also es sind Dialoge, die wir lesen. Und ganz zu Anfang meiner Bühnenkarriere kam ich nicht zu Wort. Also mein Bühnenpartner las die langen Monologe und ich sagte immer nur, ängstlich wie ich war, aber oder lass mich doch auch mal zu Wort kommen. Und dann geht es. Also ich hatte den Text so geschrieben, dass ich eigentlich nichts sagen musste, aber mittlerweile habe ich mich sehr schön, finde ich,
du hast das
von meiner Angst emanzipiert. Die langen Monologe liest immer noch meine Bühnenpartnerin. Aber mittlerweile singe ich dazu und
also ehrlich gesagt, du bist eine richtige Rampensau geworden.
Ja, mittlerweile
habe ich meine Angst. Null Schüchternheit, du legst alles sofort ab und du hast natürlich immer so ein bisschen eine Art Kostüm, also damit ja, du dich jetzt wohler
sehr gerne.
Fühlst. Und ich weiß, du trägst erstaunlicherweise gerne Bademäntel, so im Udo-Jürgens-Stil. Ne?
Das hat er mir nachgemacht.
Das hat er dir natürlich nachgemacht und deswegen, ich weiß gar nicht, ob ich das anfassen darf,
Ein
Bademantel für dich und einen für mich, weil ich weiß, wenn man...
Wie früher, Bärbel, ne? Auf der Bühne war das schön.
Es war sehr schön, weil wenn man einen Bademantel von dir in die Hand gedrückt bekommt, muss man eigentlich auch singen. Und du weißt, singen ist für mich...
Ich habe viele Bühnenpartner, keine hat so schlecht gesungen wie du, Bärbel. Ja. Das muss ich ganz offen sagen. Aber ich erzähle dir ja nichts Neues.
Du erzählst mir nichts.
Das war so lustig.
Aber deswegen haben wir uns gedacht, dass du heute singst.
Alleine ohne dich.
Alleine ohne mich.
Komm hier,
mit diesem rheinländischen Publikum. Mit diesem rheinländischen Publikum, was sofort ausrastet, wenn du deine Stimme erhebst. Aber das heißt, für dich ist wirklich... Lampenfieber kein Thema mehr? Oder
doch,
ist es
rutscht immer noch Lampenfieber? Ja klar. Habe ich immer noch.
Wie deswegen, macht sich das denn bemerkbar?
Ja, was man so hat: Herzrasen, zittrige Hände, Mikro.
Ist mir gar nicht so aufgefallen, als
jetzt
wir auf der Bühne.
Hier geht das aber so.
Ich finde, sie macht das sehr gut, oder? Ganz cool. Ganz cool wirkst du. Aber natürlich hilft es vielleicht auch ein bisschen, wenn man einen Partner hat, weil du könntest das ja auch alleine machen. Das ist dein Roman. Nee, eben,
ich kann das nicht. Und weil ich traue es mir nicht zu und mittlerweile möchte ich es auch gar nicht mehr alleine machen, weil das ja so eine große Freude ist, das Buch auf diese Weise zu präsentieren. Und im Roman wird natürlich nicht gesungen und da hat man auch keine Kostüme an. Und ich habe jetzt einen neuen Bühnenbademantel. Ich habe mir so, weil ich jetzt auf Reisen gehe und dann ist das ja immer, nimmt das so viel Gepäck, habe ich mir so einen Sue Ellen Gedächtnis Morgenmantel, so ein mit so Seide,
ich ist es nicht,
Polyester mit so großen Blumen in Türkis.
Hast du gepostet auf Instagram? Gepostet. Du hast sehr lassiv in einer Sonnenliege gelegen, auch mit dieser Diva.
Das sieht ja auch in dem gar nicht so gut
aus. Und er hat riesig fette Blumenmuster. Das heißt, das ist natürlich jetzt eher so der Hausbademantel. Okay, also ich habe hier 5 Songs. Ich weiß, dass du dich das traust. Ich würde im Boden.
Du singst aber, komm. Ehrlich gesagt finde ich schon, dass du den Bremer Publikum nicht ersparen solltest.
Nein, nicht gucken. Du darfst nicht gucken. So. Okay. Du darfst eins ziehen.
Sie hören jetzt die wunderbare Gesingsstimme.
Du schubst einen in Situationen, die so unangenehm sind und plötzlich, du hast ja, komm vorbei, wir müssen nur ein bisschen was lesen und ehrlich gesagt, jeder Abend ist, glaube ich, anders, weil wir hatten so viel Spaß und ich glaube, mit anderen hast du dann an anderen Stellen wieder gelacht, aber es ist...
Ja, und man macht ja auch immer was falsch und das sind eigentlich immer die lustigsten die Momente, lustigsten wenn ich
Momente,
da,
oh Gott, wenn du den Kothaufen suchst mit Hilde oder den Gassibeutel. Also, ich glaube, das ist eines deiner...
Kriege ich denn da Musik?
Nein, überhaupt nicht. Du kriegst jetzt alles zurück, was du mir auf der Lesetour angetan hast. Du singst jetzt pur nur
das
mit
unserem Choram
Publikum.
Ohne, aber hier. Zu jung.
Bitte
aber
schön.
Sonst, wir machen einen Quiz. Ich muss so lange singen, bis jemand ruft.
Moment, wir haben ja Corona, wir dürfen gar nicht singen. Wir müssen summen. Das sind ja Aerosole. Dann hast du eine feuchte Aussprache. Wir müssen
und wenn
summen.
Wirklich?
Oder du gehst nach hinten oder du singst mir in meinen Bademantelrücken.
Aber die dürfen nicht mitsingen, ne? Das ist natürlich schade.
Du könntest ja.
Trotzdem, man darf reinrufen. Und dann, finde ich, wird was verlost.
Dann gibt's ein Hundespielzeug. Wer es errät, kriegt ein Hundespielzeug. Ist das
oder,
okay?
Oder ein Buch von mir.
Oder ein Buch von dir. 99 Luftballons.
Jawohl.
Die Dame dort hinten. Achtung. Das Nilpferd fliegt zu Ihnen. Sehr gut, Ildiko. Das war natürlich auch leicht.
Toll, ich bin in meinem Element.
Das machst du super. Ein bisschen lauter könntest du singen. Zoomen. Zeig mal den Titel, weil ich rate das
ist ja auch so leicht.
Ja, für dich.
Aber ich kann den, ich weiß nicht, ich kenne nur den Refrain. Soll ich das summen oder singen? Weil wenn ich das singe, weiß ich gleich. In a rich man's world, money, money, money.
Achtung.
Always Sunny.
Ja, aber Money, 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 sehr gut.
Aha.
Genau.
Ach, das kann ich nicht leiden, das Lied.
If das magst
took
du
a
nicht?
Holiday, if we took a holiday, took some time.
Nein!
Nee, hätte ich auch nicht genauso doof. Madonna, ja. Kann ich.
Wer hat geraten, Madonna? Hier vorne. Warte. Okay, mit links eine Frisbee. Die ist so weit geflogen.
Jetzt bleibt ja gar nichts für okay, Hilde. Kannst letzte, du nicht mal meine Bücher letzte. Ins Publikum.
Ah. Oh, mir ist schon ganz warm in diesem Bademantel. Ich muss gleich mal ausziehen.
Ja, das muss ich aber durchsingen, weil das weiß man ja sofort. Atemlos durch die Nacht, bis ein neuer Tag erwacht.
Habt ihr die Lieder
atemlos
schon gesehen hier vorne, der Tisch räumt?
Einfach raus, deine Augen ziehen mich aus.
Hier,
atemlos durch die Nacht, spür, was Liebe mit uns
ach,
macht.
Ildiko.
Atemlos, schwindelfrei, großes Kino für uns zwei. Wir sind heute ewig, tausend Glücksgefühle. Alles, was ich bin, teile ich mit dir. Wir sind unzertrennlich, irgendwie unsterblich. Komm, nimm meine Hand. Siehst du, es trägt mich dann aus der Steilkurve.
Super.
Möchte jemand den Bademantel haben?
Die Dame hier vorne bekommt noch dein Buch, vielleicht nachher mit Signatur.
Sehr gerne.
Es wird Zeit. Ist ein großes, jetzt falle ich hier fast über diesen Stock hier. Ist nochmal ein Stichwort, weil du gesagt hast, es ist ein neuer Abschnitt für dich beim Schreiben. Jetzt hast du ganz rote Wangen gekriegt vom Singen. Das ist doch, macht dich glücklich, ne? Und es ist ein neuer Abschnitt. Es ist ein Abschnitt, um zu sagen, wir gucken uns auch die Wunden des Lebens an. Wir gucken uns die Veränderungen an. Die physischen, die in der Freundschaft, die Abschiede, die alle dazugehören. Und jetzt gibt es eine Fortsetzung von Es wird Zeit. Punkt, Punkt, Punkt für?
Punkt, Punkt, Punkt. Ja, es gibt eine Fortsetzung in dem Sinne, dass ich dieses Buch selber ehrlich gesagt so toll fand. Und ich fand die Reaktionen darauf so bewegend, dass ich irgendwie dachte, es kann noch nicht alles gewesen sein. Ich möchte dieses Buch noch nicht gehen lassen. Und habe eine Art Es wird Zeit Familie gegründet. Das Herzstück dieser Familie ist Es wird Zeit das Tagebuch, weil ich es selber als so bereichernd empfinde zu schreiben. Wir sprachen ja eben darüber, was das alles sozusagen freisetzen kann in einem, dass ich ein Tagebuch jetzt gestaltet habe mit sehr vielen leeren Seiten, aber eben doch auch etlicher Texte von mir, bei denen ich hoffe, dass sie meine Schreiberinnen, die dann keine Leserinnen mehr sind, auf ganz gute Wege leiten können. Und diese Texte wiederum sind gekoppelt an Podcasts. Also ich mache so eine Miniserie an Podcasts und auch Videos zu den Themen aus dem Tagebuch. Also wir sprechen über Aufbrechen und Loslassen. Mhm. Wir sprechen über den eigenen Weg finden. Immer jeweils mit einer ganz besonders tollen Frau.
Mhm.
Sodass praktisch sich, dass das Buch der rote Teppich ist auch
also
noch
Doris
in die...
Also Doris Dörje wird dabei sein,
Maria Winnemuth, also wirklich ganz tolle Frauen, auf die ich mich super freue, bin auch da schon wieder sehr nervös. Morgen koche ich mit Lea Linster in meiner Küche. Und,
also du sagst Dinge zu und wirst dann nervös oder bist du nervös, bevor du dann zusagst? Du weißt ja, worauf du dich dann auch einlässt.
Na, in diesem Fall weiß ich es nicht so genau, weil ich bin zwar als Journalistin, habe ich viele Interviews geführt, aber ich habe jetzt noch nicht fürs Fernsehen Interviews geführt, war noch nicht Gastgeberin in einem Podcast, du kennst das alles schon. Für mich ist das neu und... Das sind für mich jetzt doch eine Reihe an Experimenten, aber irgendwie war die Zeit dafür jetzt reif.
Aber das ist ja auch ganz gut zu sagen, mit im Laufe der Lebensjahre und der Lebensjahrzehnte kann man sich eben auch selbst überraschen. Man kann für sich selber auch in neue Situationen geraten, weil oft hat man ja das Gefühl, kenne ich schon, ja, habe ich schon erlebt, ist vielleicht zum zweiten oder dritten Mal. Das heißt, du bringst dich dann auch gerne in Situationen, um dich dann neu zu erleben
Nein,
und zu erfahren.
Nein, gerne nicht. Also nicht unbedingt. Also ich bin jetzt, wie gesagt, nicht immer auf der Suche nach was Neuem. Ich habe ja gerne auch das, was ich schon kenne. Aber in diesem Fall, ich mache so kleine Schritte. Ich springe nicht ins kalte Wasser, ich lasse so ein bisschen warm nachlaufen und dann gehe ich auch rein. Also ich mache das in meinem gemächlichen Rhythmus, traue ich mich jetzt was Neues. Und das eben finde ich auch in der Zeit, wo man ja eigentlich denkt, jetzt kommt nichts mehr.
Aber das ist ja ganz spannend. Das heißt, du bist eine Art Brücke, um den anderen nochmal Mut zu machen, sich vielleicht auch auf den Weg zu machen, sich nochmal etwas zuzutrauen? Oder ja, geht es eher darum, im Schreiben auch zu lernen, etwas loszulassen und
sowohl
zu verarbeiten?
Es geht ja eigentlich immer um beides. Loslassen und Aufbrechen ist ja im besten Fall gekoppelt. Und ich weiß nicht, also mir ging das so, dass ich so nach dem 50. Geburtstag, was jetzt 2 Jahre her ist, wirklich so das Gefühl hatte, was soll denn jetzt noch kommen? Die Premieren des Lebens habe ich alle gehabt, außer vielleicht eine Darmspiegelung. was hat das Leben mir noch zu bieten? Und ich habe wirklich so ein Tal durchschritten mit dem Gefühl, die beste Zeit liegt hinter mir. Mhm. Und das ist kein angenehmes Gefühl. Und da würde ich gerne vielleicht auch mit diesem Tagebuch ein bisschen gegen anwirken, weil wenn man so seine Stimme zum Klingen bringt auf Papier, und wenn es nur auf Papier ist, dann formen sich Gedanken, mit denen man nicht gerechnet hat vorher.
Und das klingt dann auch wieder nach Mut machen.
Ja.
Also ist es auch ein Mutmacher-Tagebuch oder liege ich damit falsch?
Ja, Mut ist ja nicht immer das Mittel der Wahl. Also letztlich geht es um in sich hineinhorchen und genau das herausfinden, worum es jetzt geht. Das muss ja nicht immer Mut sein. Manchmal kann es auch...
Aber hinzuschauen, den Mut zu haben, Mut ist vielleicht zu formulieren oder eben auch ehrlich mit sich selbst zu
sein. Ehrlichkeit, aber das kann auch sein, dass man sagt, dass da jetzt so ein Wagemut an der Fall gar nicht angebracht wäre, sondern ein geduldiges Bleiben kann ja auch manchmal die richtige Entscheidung sein für einen selber.
Und wenn du jetzt nochmal auf dieses Es wird Zeit zurückschaust, auf diesen unglaublichen Erfolg des letzten Buches, wenn du dir selber nochmal sagst, es ist ja ein Buch auch der Wunden gewesen, des Schmerzes, der Trauer und auch des Abschiedes. Was ist denn das, was dich in solchen Lebenssituationen dann tatsächlich trägt? Ist es die Familie oder ist es eher Freundschaft? Weil dieser Roman ist ja auch ein starkes Plädoyer für Freundschaft.
Ja, total. Also natürlich das Zugehörigkeitsgefühl zu einer Familie ist wichtig. Ich finde, das kann aber auch das Zugehörigkeitsgefühl zu einer zu Beziehungen sein. Aber ich muss auch schon sagen, wenn es einem ganz schlecht geht, dann geht es einem einfach auch manchmal nur ganz schlecht. Und da wüsste ich gar kein Mittel, außer weiteratmen, durchhalten und auf bessere Zeiten hoffen. Also das klingt so doof, aber manchmal gibt es einfach auch nichts anderes.
Also ein bisschen abtauchen und warten, bis der Sturm dann auch manchmal über einen
hinwegzieht, oder? Ja, gar nicht unbedingt abtauchen, sondern eher sagen, wir müssen harte Zeiten erleben. Mhm. Das gehört zum Leben dazu. Also diese ständige Forderung, man muss glücklich sein und so erfüllt leben, das setzt so unter Druck. Das Leben hat natürlich auch wirklich definitiv ganz üble Schattenseiten. Und wenn man die ständig leugnet,
betrügt man sich ja im Grunde
betrügt
selbst.
Betrügt man sich. Und ich finde, das tut auch schon ganz gut, dass man sich sagt, wir können auch Hartes überstehen. Und das gehört zum Leben dazu.
Es ist auch ein Buch über nach Hause kommen und über Wurzeln. Wo komme ich her? Ich breche auf. Viele verlassen dann ja die Stadt, in der sie vielleicht geboren sind, kommen zurück. In diesem Roman kommst auch du, beziehungsweise du im Schreiben, aber deine Hauptfigur, die Judith, dann auch zurück. Was bedeutet denn für dich Heimat? Gebürtig bist du aus Aachen. Du lebst jetzt schon viele, viele Jahre in Hamburg. Ja. Wo ist für dich Heimat? Was ist dieser Ort?
Die Heimat ist das Rheinland.
Also tatsächlich?
Die Wurzeln sind da nun mal. Mein Zuhause ist in Hamburg und das Zuhausegefühl entsteht durch Familie und Freundschaften. Aber dieses Gefühl, da komme ich her, das habe ich, wenn ich in Richtung Aachen fahre und dann ist er auf der rechten Hand, ist so ein unfassbar massives, sehr, sehr hässliches Braunkohle-Kraftwerk. Für mich ist das schönste Gebäude der Welt, weil dann immer meine Mutter sagte, guck mal, Liebchen, jetzt ist nicht mehr weit bis nach Hause. Könnte ich jetzt schon wieder heulen, wenn ich das erzähle, weil dann sehe ich dieses hässliche Ding und denke, ach, guck mal, jetzt bist du bald zu Hause.
Und das, wenn du nochmal sagst, was hat der Rheinländer, was der Hamburger nicht hat? Ich weiß, du bist ein Karnevalsfan. Du bist jemand, der schwer leidet. Nun werden wir wahrscheinlich viele Fasching- oder Karnevalsveranstaltungen werden abgesagt. Letztes Jahr hast du, glaube ich, noch ein Foto gepostet mit so weißen Stiefeln. Da hast du einfach deine Klamotten gepackt und hast gesagt, Leute, es reicht mir hier im Norden. Ich muss ins Rheinland.
Man merkt es ja gar nicht. Ja. In Hamburg, das wird ja hier jetzt nicht anders sein, ruft man Rosenmontag irgendwo an.
Doch,
in
einem Bremen Amt. Ist eine Karnevalshochburg. Das wusstest du noch nicht, aber es...
Ich rufe hier mal an am Rosenmontag und wehe, hier geht einer ans Telefon. Weiberfastnacht, die Typen in Hamburg mit Krawatte auf der Straße, keiner schneidet die ab. Man würde womöglich angezeigt werden, wenn man es täte. Hier ist der Brauch wahrscheinlich gar nicht bekannt, ne, dass man an Weiberfastnacht, ja doch. Ja. Ja, da leide ich sehr.
Hast du eine Beziehung zu Bremen? Kennst du die Stadt?
Ich habe eine kurze und sehr tiefe, unerwiderte Liebe zu einem Bremer. Nils Fischer, wenn du das hörst. Habe ich auch mal hier besucht. Ich glaube, der kann sich nicht mal mehr an mich erinnern. Ist aber auch schon sehr, sehr lange her. Hat mir die Stadt auch gut gefallen, das, was ich davon gesehen habe.
Als du herumgeirrt bist und gehofft hast, dass Nils hier die Tür...
Bremen ist, finde ich, so eine Stadt, übrigens ein bisschen wie Aachen, finde ich. Da hat niemand was gegen. Also das ist tatsächlich,
wenn
Hannover denkst, oh Gott, Hannover, so langweilig. Oder München, oh, so hochnäsig, keine Ahnung. Aber Bremen ist so eine gute Stadt. Das ist tatsächlich mit Aachen auch so ein bisschen. Aachen kennen sie alle, weil da fährt man hin, wenn man nach Frankreich will, in Urlaub. Und Bremen ist so irgendwie gut in der Mitte und auch einen anständigen Fußballverein, wie Aachen ja auch, Alemannia Aachen, ist hier sicherlich bekannt. Gute Vibes.
Das stimmt. Und die Bremer sind ja Bremen immer sehr eng verbunden. Und bei dir ist das eben auch der Fall, weil Judith natürlich dann auch nochmal nach Aachen vorbei am Kraftwerk dann tatsächlich eben auch fährt. Wenn du uns so viel Freude schenkst mit deinen Büchern und mit dem Lesen, führst du deine Kinder auch bewusst ans Lesen heran? Ist dir das wichtig?
Mir ist das sehr, sehr wichtig. Meine Kinder sehen es in Teilen anders.
Wie viel Anstrengungen leistest du dann, um sie ans Buch heranzuführen?
Womöglich habe ich sie auch, ich habe ja sehr viel vorgelesen, vielleicht fanden die das gar nicht so schön, überlege ich jetzt im Nachhinein, vielleicht hat sich deswegen der eine so komplett von Büchern abgewandt. Vielleicht habe ich ihm das irgendwie zerlesen. Nein, also ich habe viel vorgelesen, mein Mann auch viel vorgelesen. Wir lesen ja, wir sind also auch ein Vorbild in Sachen Lesen. Ich kann nur hoffen.
Ist vielleicht ganz wichtig, dass Kinder das auch sehen, ne? Dass Eltern selbst auch lesen. Aber in diesem Fall scheint sich das nicht zu übertragen.
Ja gut, nun ist der in der Pubertät, der macht sowieso nur Sachen, die ich nicht gut finde. Insofern, ich denke, die Wurzeln sind gelegt und er wird hoffentlich dahin zurück.
Aber es gibt ja große Initiativen an Grundschulen, um Lesen zu fördern, um den Kindern die Bücher nahezubringen. Bist du jemand, der so etwas unterstützt?
Unbedingt, unbedingt. Lesen ist, also abgesehen davon, dass man die Welt nicht versteht, wenn man nicht lesen kann, also im wahrsten Sinne des Wortes, ist es natürlich so ein Luxus. Es gibt nie wieder Langeweile, wenn man lesen kann. Man ist nie wieder allein. Mhm. Also ich finde das natürlich wunderbar lesen, aber das Schreiben auch.
Liebe Ildiko von Kürth, ich wünsche dir für alle deine zukünftigen Bücher ausreichend Leser, die genau dieses Abenteuer eben lieben, sich in deine Figuren zu verlieben oder mit ihnen auf eine Herzensreise zu gehen. Wir danken dir für deinen Besuch in Bremen hier beim Weserstrand und wünschen dir von Herzen alles Gute.
Vielen Dank. Dankeschön.
Herzlichen Dank auch an das Mercedes-Benz-Werk in Bremen. Und wir sehen uns wieder beim nächsten Weserstrand-Talk, dann mit Johannes Strate von Revolverheld. Und euch noch eine gute Zeit. Herzlichen Dank, Ildiko.
Ich habe zu danken. Und jetzt alle atemlos.